Taufgottesdienst heute Morgen. Liebe Simone, liebe Nicole, euer Tag. Ihr werdet getauft. Und ich möchte über einen Bibeltext predigen, der hoffentlich ganz viel mit eurem Leben zu tun hat. Aber nicht nur, meine Hoffnung, nicht nur mit eurem Leben, sondern mit unserem Leben. Er gipfelt in einem Bekenntnis zu Jesus Christus. Und dieses Bekenntnis hat, wenn man das durchdenkt, auch große Auswirkungen im Leben. Aber eins nach dem anderen, ich lese uns erst einmal den Bibeltext aus Matthäus 16. Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Dazu muss man wissen, das ist so eine Bezeichnung, Menschensohn, die hat Jesus für sich in Anspruch genommen. Da bezeichnet er sich selbst mit. Also für wen halten die Leute mich, fragt Jesus. Und die Jünger gaben zur Antwort, die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere halten dich für den wiederkommenden Elia. Und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn des Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Soweit der Bibeltext. Ich glaube, dieses Zeichen ist den meisten nicht unbekannt. Jetzt muss noch mal eins weitergeklickt werden. Dieses Zeichen da ist den meisten nicht unbekannt. Sehr häufig findet man es so wie hier, irgendwie am Auto klebend. Auf der einen Seite eine überkreuzte Linie, auf der anderen Seite spitz zusammengeführt. Und mit ein wenig Fantasie kann man da drin auch sowas wie einen Fisch erkennen. Okay, man braucht schon ein bisschen Fantasie. Derartige Fischzeichen haben eine historisch weit zurückliegende Bedeutung. Und die weisen nicht, wenn man vielleicht schon mal gefragt wurde, wenn man das auf dem Auto hat, weisen nicht auf ein Angelverein hin, zu dem man gehört. Ich wurde mal gefragt. Als die Christen gegen Ende des ersten Jahrhunderts in eine politisch bedrängte Situation kamen, da wurde dieses Fischzeichen zu einer Art bekenntnishaften Geheimaussage. Und diese bekenntnishafte Geheimaussage, die ist in griechischer Sprache. Griechisch, muss man wissen, war damals so eine ganz bekannte, eine Weltsprache. Damals. Für die allermeisten heute von uns ist Griechisch, ist es doch nicht die geläufigste Sprache. Wir kennen die lateinischen Buchstaben. Naja, also damals bei den damaligen Christen in griechischer Sprache, da bezeichneten sie das Fischsymbol. Sie nahmen es auf für eine bekenntnishafte Zusammenfassung dessen, was sie glaubten. Ich zeige euch das mal auf dem Bild. In der Mitte, das sind die komischen griechischen Buchstaben, die man natürlich sofort erkennt und lesen kann. Wir lassen es bei dem Fischsymbol. Mit den Anfangsbuchstaben, Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Und diese Anfangsbuchstaben, das bedeutet im Griechischen Fisch. Deswegen ist dieser Fisch gemalt. Und diesem Bekenntnis, Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter, diesem Bekenntnis möchte ich einmal nachgehen. Und während ich das tue, sind wir aufgefordert, die Frage, die Jesus in dem Predigtext, das haben wir gerade gelesen, den Jüngern stellt, auch mal an uns heranzulassen. Was glaubst du denn, wer ich bin? Punkt 1, ein kurzes, klares, treffendes Bekenntnis. Fängt an mit Jesus. Der erste Buchstabe. In den Religionen dieser Welt bleibt Gott in der Regel letztendlich ja irgendwie was Abstraktes. Eine Vorstellung, ein Gedanke. Allenfalls wird er dann in so einem Symbol festgehalten. Da gibt es irgendwo eine Statue oder einen Baumstamm. Da wird dann Gott verehrt. Christen bekennen etwas anderes. Dazu muss man aber wissen, Jesus ist so ein Vorname wie Max oder wie Heinrich oder Elfriede. Aber warum wird denn so ein Vorname überhaupt aufgenommen? Dahinter steht so die Aussage, Gott wurde einer von uns. Er lebte als Mensch, wie Max und Heinrich oder Moritz. Er lebte über 30 Jahre hier auf dieser Erde. Menschen hörten seine Reden, sahen seine Taten, gerade was wir in dem Liedtext auch gehört haben. Man sah das, man erlebte das mit. Viele, viele Menschen. Und in diesem Sinne sind die Evangelien ein einmaliges Zeugnis dieses Lebens. Sogar aufgeschrieben damals, als viele von denen, die mit ihm durch das Land zogen, noch lebten. Zeugen. Sie hatten mit Jesus gegessen, sie hatten mit ihm geredet. Sie hatten die Wunder gesehen und seine Reden gehört. Und genau das wurde aufgeschrieben. Jesus, kein menschlicher Wunschtraum, wir hätten gerne mal einen der, sondern real existierend. Jemand, der Freude, Leid, Trauer und Liebe genauso empfunden hat wie du und ich. Er wurde einer von uns. Du, wenn du die Jesus-Geschichten in der Bibel liest, dann musst du darum wissen. Sie sind eben kein mehr oder weniger spannender Roman. Wenn du Jesus-Geschichten liest, solltest du unbedingt damit rechnen, dass das, was du liest, dich auf einmal persönlich in eine Herausforderung stellt, dich persönlich anspricht. Einer von uns. Und dieser Jesus ist zugleich der Christus. Christus ist dabei nicht so etwas wie ein Zuname. Christus ist ein Titel. Und in christlichen Kreisen hat es sich häufiger eingebürgert, dass man auch Herr dazu sagt. Doch der Inhalt dieses Herr ist nicht so etwas, oder ich sag mal, ist vielen nicht mehr so richtig bewusst, im ganzen Umfang. Er ist nicht Herr Meier, Vorname Herr Egon Meier, Vorname Zuname. Christus hat die Bedeutung von unumschränkter Herrscher. In manchen Texten, in Bibeltexten, Luthers Übersetzung, sage ich mal, ist Herr dann auch noch groß geschrieben, damit es auch deutlich werden sollte. Unumschränkter Herrscher. Derjenige also, der über Besitz und Leben anderer Personen rechtmäßig verfügt. Das meinten die damals mit Kyrios, mit Christus. Derjenige, der über dein Leben und deinen Besitz rechtmäßig verfügt. Und als Petrus auf die Frage Jesu antwortete, du bist Christus, da sagte er gleichzeitig auch, du bist derjenige, der über mein Leben verfügt. Hier ist es. Ihr beiden, die euch taufen lassen wollt, nehmt diese Aussage auf. Christus, derjenige, der über euer Leben verfügen möchte. Du, das ist keine Soft-Aussage, das ist keine Weichzeichnung. Das ist kein, du, ich hab dich auch lieb. Du bist Christus, das ist so etwas wie ein ganz radikales Bekenntnis des Petrus. Das Was bedeutsam für Leben ist, das rankt sich nicht mehr um ihn, um Petrus selbst. Bedeutsam ist das, so sagt Petrus, bedeutsam ist das, was du willst, Christus. Das sehe ich für mein Leben. Bedeutsam in diesem Sinne, ich tue, was du willst. Was glaubst du, wer Jesus Christus ist? Das ist ja die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Spürst du, wie das auf einmal dann in dein Leben hineinspricht, wenn du das versuchst, auf deinen Lebensalltag zu übertragen? Das fängt bei dem Geld an. Das geht über die Zeit. Das ist die Frage nach deiner und meiner Lebensweise. Die Frage nach Lebensperspektive, Berufswahl, auch die Ethik. Wie ist das bei dir? Bist du dabei, Christus zu bekennen? Oder hast du dir in deinem Leben daraus so etwas wie ein Christchen gemacht? Ein Christchen, den du vielleicht sonntags pflegst, aber in deinem Leben? Kannst du darüber nachdenken? Jesus fragt, was glaubst du, wer ich bin? Ein dritter Gedanke, wie es zu diesem radikalen Bekenntnis kommt, das erschließt sich durch den nächsten Teil. Jesus Christus, Gottes Sohn. Dieser Jesus Christus hat sich das Anrecht, Gottes Sohn, nicht durch irgendwelche Leistung erworben. Er hat Geburtsrecht, Geburtsrecht. Er ist eben als Sohn Gottes auch Gott. Damit haben seine Äußerungen nochmals eine ganz andere Autorität, die außerhalb meiner Anerkennung liegt. Ob ich das so sehe oder nicht, ist völlig Banane. Er ist trotzdem Gott. Und er handelt trotzdem als Gott. Manfred Siebald hat das für mich mal in einem seiner Lieder so treffend zusammengefasst. Ich fürchte fast, dass es nicht wichtig ist, ob mir das passt, was bei Gott richtig ist. Es ist belanglos. Ich bin nicht auf dieser gleichen Ebene. Er ist Gott. Und da schließt dieses Bekenntnis mit des Petrus mit ein. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Auch ich das. Kleiner Einschub. Genau das ist im Islam verändert worden. Christus ist zu einem geworden, und zwar einem Propheten. Damit konnte sein Wort relativiert werden. Sag mal, willst du der Idee des Islam anhängen und diese Relativierung eigentlich in deinem Leben machen? Nur den Rest des Islam weglassen? Was soll das sein in deinem Leben? Bist du bei diesem zentralen Bekenntnis Jesus Christus, der Sohn Gottes? Meinst du nicht auch, dass das Konsequenzen hat dann für dein Leben? Der vierte Buchstabe, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Das sagte Petrus Jesus auf seine Frage hin. Frage, Rückfrage, von wem oder was soll denn hier retten oder gerettet werden? Ich erkläre das kurz. Es sollte die grundsätzlich von uns Menschen nicht zu überwindende Trennung zwischen Gott und Menschen, die sollte er überbrücken. Diese Trennung sollte er aufheben, der Sohn Gottes. Sünde wird diese Ursache der Trennung genannt. Und Sünde meint nicht nur bestimmte Gedanken und Taten. Sünde meint eigentlich mein Ich-Sein, die Wurzel des Geschehens, mein Ich-Sein. mein Ich-Sein, das über mich selbst, ich will über mich selbst bestimmen. Und ich lasse dabei Gott außen vor. Selbst wissen, was letztendlich für mein Leben gut ist, das weiß ich schon selbst. Gott konnte das nicht mehr mit ansehen, wie kurzsichtig wir manches nur von uns selbst wissen und uns letztendlich dabei zugrunde richteten. Weil er kam, dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, zur Rettung, das war ein reines Liebesgeschehen Gottes für uns. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 wird das in einem ganz bekannten Bibelvers mal so zusammengefasst. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, in diese Welt sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben erhalten. Und das hat Jesus Christus geschaffen. Er ist am Kreuz gestorben, wir haben hier so ein Kreuz hängen. Das soll uns immer wieder daran erinnern, dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ist am Kreuz für dich und für mich gestorben. Die Sünde vor Gott, die ist bezahlt. Nun ist der Weg da, frei wieder in die Verbindung mit Gott zurück. Christus steht dafür gerade. Wenn ich das bekenne, Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter, ich das, dann bekenne ich auch, meine Verbindung zu Gott ist wieder da. Ich weiß darum. Sie steht im Leben. Aber wir sind bei dieser Frage, was glaubst du, wer ich bin? Diese Frage Jesus steht auch noch heute hier in diesem Raum. Wie beantwortest du sie? Simon und Nicole, ihr möchtet euch heute taufen lassen. Ist damit auch eure Antwort eine Form dieser Antwort, die ihr gebt? Eure Antwort, die jeder sehen kann. Und doch passiert in der Taufe noch mehr, als dass ihr eine Antwort gebt auf diese Frage Jesu in Form eines Bekenntnisses. Da gibt es nämlich eine weitere ganz wichtige Dimension des Handelns. Was geschieht? Und das ist ein Handeln Gottes. Ich habe euch das immer wieder versucht, auch in den Taufvorgesprächen deutlich zu machen. Deswegen dazu ein zweiter kurzer Gedanke. Einem eigenständigen christlichen Bekenntnis geht Gottes Handeln voraus. Meinem Bekenntnis geht Gottes Handeln voraus. Darf ich nochmal an den Bibeltext erinnern? Petrus hatte gerade das Bekenntnis gesprochen und Jesus schließt daran an, den Vers 17. Darauf sagte Jesus zu ihm: Du darfst dich freuen, Simon, Sohn des Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Also ich bin erstmal davon überzeugt, der Petrus war überrascht, dass Jesus das hier so sagte. Das, was er sagt, Jesus, das berührt nämlich eine Ebene, zu der wir als Menschen nicht ohne weiteres Zugang haben. Gottes Handeln. Ich will jetzt gar nicht auf Gottes oftmals auch zugegebenermaßen unverständliches Handeln im Leben, für mich unverständliches Handeln im Leben eingehen. Das ist ein eigenes Thema. Ich glaube, dass dies das verständliche Handeln Gottes und die uns verständlich gewordenen Wege Gottes schon ein umfassendes Thema sind, dem wir uns zuwenden können. Und ich höre aus den Worten, die Jesus hier zu dem Petrus sagt, einen ganz seelsorglichen Ton heraus. Den Ton, dass Jesus sagt, du, Gott ist doch schon längst im Gespräch mit dir, Petrus. Gott ist doch schon längst im Gespräch mit dir, der du heute hier sitzt. Schon längst, bevor du das überhaupt einordnen kannst. Da entsteht die Frage nach Gott, eine Frage nach dem Sinn meines Lebens, von dem ich gar nichts sagen kann. Wo kommt das her? Auf einmal ist es da. Gott ist am Werke. Gott bereitet Lebenswege vor, auch bei euch beiden, die euch taufen lasst. Er hat einen Lebensweg mit euch vorbereitet. Er hat euch fragend werden lassen, ne? Und über einen langen Zeitraum vielleicht auch gar nicht losgelassen mit diesen Fragen. Er hat euch Menschen geschickt. Wir werden gleich dazu noch einiges hören von euch. Aber wisst ihr, so ist Gott. Er ist schon längst an dir, an mir, am Wirken, noch bevor ich das begriffen habe. Er hat den Überblick über mein Leben. Er weiß, Dinge einzuordnen, von denen ich noch nicht mal eine Ahnung habe, dass sie kommen. Und diesem Gott, sagt Petrus, dem vertraue ich mein Leben an. Möchtest du das nicht auch? Ihm dein Leben anvertrauen? Dritter und abschließender Gedanke. Was passiert denn da jetzt? Einerseits Gottes Handeln und auf der anderen Seite ist das Bekenntnis. Was passiert, wenn beides zusammenkommt? Wenn beides zusammenkommt, entsteht Glaube. Für mich ist dieser Bibelvers aus Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38 sehr markant, um das deutlich werden zu lassen. Viele Leute hatten gerade eine große Predigt gehört, hatten gerade gehört, wer Christus ist und was er getan hat. Und dann heißt es hier, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Aposteln. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Im Innersten getroffen. Das haben die gespürt. Das ist Gottes Handeln. Das spricht mit dir ganz innen, wenn es außenrum von mir ganz laut oder ganz still ist, wie auch immer. Das spricht mit dir, wenn 200 Leute im Saal sitzen, vielleicht wie jetzt. Er spricht, wenn du ganz alleine bist, zu Hause. Er spricht, wenn du am Spazierengehen bist. Wenn Gottes Wort liest, will er insbesondere zu dir reden. Im Innersten getroffen, Gottes Handeln, umkehren. Hier gemeint ist, sich zu Christus hinwenden. Das hatte Petrus nämlich gerade vorher beschrieben in der Predigt. Ihr habt ihn ans Kreuz gemacht, ihr habt euch abgewendet von ihm. Und jetzt, was sollen wir tun? Ihr sollt umkehren, ihr sollt euch zu Christus hinwenden. Das ist eine Form des Bekenntnisses. Ich stelle mich zu Christus. Wenn Gottes Handeln und mein Bekenntnis zu Christus zusammenkommen, entsteht Glaube. Und das Zweite, dann bewirkt Gott etwas. Dann bewirkt Gott den Wunsch zur Taufe. Und da sind wir heute Morgen hier. Auch das, was Petrus damals in der Apostelgeschichte 2 ja so ihn klar machte. Genau, das bewirkt er. Ich nehme ein anderes Beispiel. Einige Kapitel später. Apostelgeschichte 8. Philippus kam mit jemandem ins Gespräch. Ich lasse die Geschichte dann jetzt weg. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserquelle. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und Philippus sagte, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Haben wir wieder das Bekenntnis? Ja, ich glaube. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Nicole, wir sind die Texte in den letzten Tagen nochmal durchgegangen. Ne? Nochmal geguckt. Wann ist denn Zeitpunkt der Teufel? Hier steht's. Ganz klar. Kann ich mich taufen lassen? Spricht was dagegen? Und Philippus nennt das. Wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, sagt er. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Darf ich mal fragen, wann ist der Zeitpunkt deiner Taufe? Vorhin waren wir bei dem Bekenntnis. Vielleicht bist du so weit mitgegangen, dass du gesagt hast, ja, das bekenne ich auch. Willst du nicht weitergehen? Und das aufnehmen? Willst du das nicht umsetzen in deinem Leben? Ein abschließendes Satz noch dazu, ein drittes. Wenn das zusammenkommt, Gottes Handeln und mein Bekenntnis zu Christus, entsteht Glaube, es bewirkt Gott den Wunsch zur Taufe und wirkt Gott den Wunsch auch zu einer verbindlichen Einordnung in die Gemeinde. Ich könnte jetzt wieder bei Apostelgeschichte 2 weitermachen. Ich rate mal, lest das zu Hause selbst mal durch. Und ihr werdet feststellen, ja, das geschieht dort. Ich nehme ein anderes Beispiel. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Eine Gemeinde, da ging es drüber und drunter, eine sehr turbulente Gemeinde. Er schreibt dort in Kapitel 12, Vers 12, der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Logo, ne? Das kann man nachvollziehen. Ja. Aber alle Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. Ich weiß nicht, wie heißt du ganz außen? Nimm doch mal kurz deinen Namen, ja. Aaron. Aaron, leg doch deine Hand mal bitte da vorne hin neben die Kerze. Nee, nur deine Hand. Du nicht, du solltest da sitzen bleiben. Nur deine Hand. Geht nicht, ne? Es gehört einfach irgendwie zusammen. Ich kann das nicht trennen. Und so sagt Paulus, nicht fiktiv, so sagt Paulus konkret an eine Gemeinde in Korinth gerichtet. Leute, das gehört zusammen. Ihr seid ein Leib. So ist auch mit Christus. So ist es auch mit Christus, heißt es hier. Will weiterlesen. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenhandel wie Freie, sind in der, also das war die Problematik damals. Und jetzt sagt er weiter, wir sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus, eingegliedert worden. Eine organische Verbindung ist dort hergestellt worden. Auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Damals ging es um das hierarchische Denken. Und sagt Paulus, nee, hat aufgehört. Ihr seid ein Organismus geworden und ihr gehört als Gemeinde Korinth zusammen. Verbindlich zusammen. Du, das ist nicht nur Gemeinde Korinth damals, sondern Gottes Wort zählt auch Gemeinde vor Ort, hier wir. Und diese Dimension, die Paulus hier anspricht, ist nicht nur was Vergeistlichtes. Der hat die Leute vor Augen. In Korinth. Menschen, sagt er, ihr seid als Christen dort eingegliedert, dort zugehörig. Wir waren bei dem Bekenntnis. Wir waren bei dem, was, wenn Gottes Handeln und Glaube und mein Bekenntnis zusammenkommen, was dann entsteht? Glaube. Gott bewirkt den Wunsch zur Taufe. Und er bewirkt auch durch den Geist Gottes, dass ich verbindlich zu einer Gemeinde dazugehören möchte. Ich wünsche uns, dass sich das ereignet. Ich wünsche es für euch, insbesondere die ihr heute getauft werdet. Ja? dass ihr dieses Bekenntnis von Herzen sprechen könnt und lebt und dabei den Reichtum wahrnehmt, den das beinhaltet. Gott segne uns gemeinsam dazu. Amen.